Guten Morgen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin noch nicht einmal ein Jahr hier in der Gemeinde als Mitglied. Früher waren wir ein paar Mal. Und anfangen möchte ich mit Worten vom Mose, in 2. Mose 14. Mose aber sprach zum Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. Auch jetzt nicht, seitdem du mich mit deinem Knecht redest. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Das ist von mir. Also. Deswegen verzeiht mich, weil meine Muttersprache ist eine andere Sprache. In Deutsch habe ich zulernen müssen. Ist immer noch nicht so richtig gelungen, wie ich möchte, aber kommt noch. Ja, ich bin auch dann ziemlich schnell zum Ranger gekommen, weil ich auch schon vorher davon gehört habe und selber bin auch unternehmenslustig und Natur und so. Hat mich immer fasziniert. Mit Kindern habe ich auch ein bisschen gearbeitet, auch in meiner alten Gemeinde, das war schon einige Jahre her. Und ja, und das alles hat zusammengepasst, das ist ziemlich gut und passt jetzt, glaube ich, auch. Ja, weil, warum auch? Weil die Ranger oder so, so wie das organisiert haben oder wie die Ranger sich einleben, gleicht ein bisschen der Geschichte Israels. Die Israeliten, obwohl sie jetzt auch wieder ein feste Platz, feste Bleibe haben, eine Stadt oder ein Stadt mit mehreren Städten, ja. Sind die sowieso entstanden aus einem, kann man sagen, fast Nomadenvolk. Die Berufung Israels begann mit Abraham, beziehungsweise damals noch mit Abraham, dem ist gesagt worden: Steh auf, pack deine 7 Sachen und zieh fort. Und so hat die Geschichte Israel angefangen oder begonnen. Der Abraham stand auf, packte seine Sachen und zog in die Richtung, wusste nicht wohin. Wir haben keine Kompasse gehabt, wir haben jetzt Kompasse. Wir wissen, wo wir hingehen, ab und zu. Genau. Und dann die... Angefangen beim Abraham, später Abraham, geht die Geschichte Israel immer wieder hin und her. Immer über die Wüsten nach Ägypten, von Ägypten wieder in die Wüste, von der Wüste wieder Richtung Palästina, Galiläa, wie das heißt richtig. Und von da wieder woanders, da wieder nach Ägypten. In Ägypten waren die fast wie zu Hause. Mehrere Jahre, die haben da nicht nur ein Lager gebaut, nicht nur 10 Zelten gewohnt, die haben da schon richtige Häuser gebaut und haben sich da fast wie zu Hause gefühlt, anscheinend. Und natürlich mit dem, dass die da anders arbeiten müssen, nicht für sich, auch für die anderen. Und dann kommt wieder einer und sagt: Hol dein Volk raus, wir ziehen weiter. Und wieder ohne Kompass, ohne nichts. Gut, die haben Feuerwolke, Feuersäule und die Rauchwolke immer vor sich oder hinter sich. Aber die Geschichte ist weitergegangen. Wieder durch die Wüsten, durch die Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Nur eins, was sie immer dabei hatten, war Gottes Versprechen. Gell? Und dieses Gottes Versprechen war zuerst in mündlicher Form und irgendwann mal ist er in eine sichtbare Form, in eine Bundeslade umgewandelt worden. Diese Bundeslade war das größte Heiligtum für die Israeliten und hat dieses Volk immer begleitet, mit kleinen Ausnahmen, als sie dann mal weg war, bei Philister war und mal wieder woanders. Aber mit großen Wunder und außergewöhnlichen Sachen, Ereignissen ist diese Bundeslade immer wieder zum Volk zurückgekommen. Hat er gelangt. Und letztendlich ist die Bundeslade auch ihr fester Platz gefunden in dem Tempel, was auch nach der Aufforderung Gottes von seinen treuen Dienern wie David, wie Salomo aufgebaut wurde. Und ja, das war praktisch dieser Schatz, von dem heute auch schon geredet wurde, was mit dem Volk und zwischen dem Volk, in dem Volk immer geblieben war. Und natürlich bei diesem Schatz waren ausgewählte Menschen, Männer, dargestellt, damit sie den Schatz bewahren und die ganzen Gesetze, die ganzen Gebote, die ganzen Wörter, was den Gott zuerst in mündlicher Form, dann wieder in der Form von diesen Steintafeln und weiter in Form vom Gesetz, der durch Mose dann durchgegeben wurde, sind diese Hüter sozusagen, die waren Verbindungsstelle zwischen dem Schatz und dem Gott und dem Volk. Und so ist die ganze Geschichte weitergegangen, als bald, obwohl sie auch dann die feste Bleibe hatten und Tempel hatten und der Schatz eigentlich fest gehütet war, kamen dann wieder die anderen, kamen die aus Babylon, sonst das Volk wieder umsiedeln müssen. Volk ist wieder für einige Jahre woanders gegangen, Tempel wurde zerstört, Bundeslade ist verloren gegangen, versteckt gewesen, keiner weiß immer noch, gibt es viele Auslegungen von dieser Geschichte. Aber immer wieder war das Volk in der Bewegung gewesen. Also die Israeliten waren immer wieder in der Bewegung. Und jetzt, heutzutage, sind die auch immer wieder in der Bewegung. Viele sind nach Israel gezogen, viele sind wieder aus Israel zurückgezogen oder in andere Länder, jetzt ziehen die wieder zurück. Ihr kennt das besser als ich sogar, wieder die ganze Bewegung stattfinden. Und das alles verkörpern hier diese kleinen Kinder oder schon erwachsene Kinder und Erwachsene in diesen Royal Ranger Bewegung. Weil auch der Motto von Royal Ranger ist, dienen dem Menschen, den anderen, unseren Nächsten im Namen Gottes und dieser Schatz, was sie mitkriegen im Laufe dieses Jahr, dieser Jahren, bleibt bei denen im Herzen. So auch die, wie die Gisela sagt, dieser Schatz, der bleibt immer in dem Herz, weil das, was die erleben, was wir kriegen, kann uns keiner klauen. Bundeslade könnte damals geklaut werden. Bundeslade könnte woanders hingebracht werden. Gut, mit schweren Folgen von den Völkern, die diese Bundeslade geklaut haben. Aber das, was wir haben, kann uns nicht geklaut werden. Und die Ranger lernen das. Das immer dabei zu haben. Und diese sieben Sachen sind bei allen zu Hause, bei jedem zu Hause immer bereit. Der Ranger ist immer bereit zum Wegziehen. Wenn jemand anruft und sagt, da ist ein Reit, da ist ein Hike, da ist ein noch was, ist ziemlich schnell, wird aufgerührt und gesagt, ja, ich brauch meine Sachen. Ja gut, bei den Kindern ist meistens noch Mama, wo sind meine Sachen, oder Papa, wo sind meine Sachen. Aber die Sachen werden ziemlich schnell zusammengepackt und die sind schon unterwegs, sind schon bereit zum Weiterziehen, irgendwo wegfahren, mitgehen. Und sie wissen, auch wie auf dem Camp, so auch auf dem Hikes, die wissen genau, gibt es keine Toiletten, gibt es keine Duschen. Es gibt vielleicht auch kein warmes Essen. Vielleicht sogar einmal am Tag wird was gegessen. Aber die sind bereit, um das, also diese ganze Bequemlichkeiten hinterzulassen und in dieser Berufung weiterzuziehen. Weil die ganzen Sachen wie Hikes, wie Rides und so, die sind auch eingerichtet, nicht nur Spaß zu haben, was eigentlich auch immer öfter vorkommt, dass die Kinder nur mit Spaß und Lust und Laune hingehen. Aber die sind damit verbunden, die Kinder lernen, das alles zu lassen, um dann dem anderen was Gutes zu tun, um anderen was zu leisten. Und lernen tut man am besten, wenn man was gibt. Dann nimmt man auch ziemlich viel für sich selber. So sind bei den Kindern auch, also bei uns Erwachsenen, wenn wir mit Kindern losziehen. Ich war jetzt bis jetzt nur noch auf einem Camp, weil ich nicht lange dabei bin. Und noch ein NTC-Camp, also das ist ein Ausbildungscamp. Das sind so schon Erwachsene, das sind Leute ab 18 bis 60 Jahre gewesen. Und man sieht ganz genau, dass das Weglassen von den Bequemlichkeiten, Weglassen von dem, was an was man gewohnt ist, weckt auch in Menschen andere Fähigkeiten und andere Gedanken, andere Gefühle. Und die Kinder seit klein auf lernen das. Diese Bequemlichkeiten weglassen, das ist auch erstaunlich, aber eine Woche ohne Handy, ohne Computer geht ganz locker. Geht wunderbar. Zu Hause natürlich gleich, wo ist mein WLAN-Passwort und so, aber draußen, die lassen das so schnell weg, so schnell können sie sich abschalten von diesem Müll, wie ich sage. Und ja, das ist wirklich so. Und die lernen auch nur mit Nötigsten umzugehen, mit dem, was sie haben. Gisela, für dich ein Tipp. Ein Ratschlag. Ich weiß nicht, wie mit anderen. Für Benjamin brauchst du nicht so viel zusammenpacken. Für Benjamin brauchst du nicht so viel zusammenzupacken. Ihm gelangt so eine kleine Tüte da, wo sein Esszeug ist und vielleicht ein paar Süßigkeiten. Vollkommen. Also 5 Tage ohne Duschen, ohne sich irgendwie großräumig umziehen zu müssen, geht bei den Kleinen ganz locker. 5, 6 Tage. Also das ist für die Eltern, die dann mal sich wieder Gedanken machen, wie wir nach Gisela wurden, oh, was soll ich da alles zusammenpacken? Braucht nicht viel, wirklich. Die Kinder kommen ganz locker mit dem um, was sie dabei haben. Und was sie nicht haben, dann brauchen sie es nicht. Das ist ganz normal. Das ist wirklich so. Und ja, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Das Kinderarbeit, Rangerarbeit, das ist eine wunderbare Sache. Und wenn man dann mit anderen Stämmen, auch Vorzeigestämmen und Nicht-Vorzeigestämmen, wenn man mit denen sich trifft und unterhaltet, also die Leute, die da arbeiten, sind wirklich, da kommen viele zu Ranger, also das muss man auch sagen, kommen viele, die wo, ja, jetzt habe ich Begeisterung, jetzt möchte ich was probieren, was machen, das ist interessant, mal woanders gehen, Lagerfeuer machen. Und viele hören auch dann ziemlich schnell auf, weil das verbindet sich mit diesen, mit solchen Herausforderungen, wie rauszugehen, wie irgendwas zu schaffen, irgendwas zu leisten. Aber die dabei bleiben, das sind wirklich dann Leute, die alles hinterlassen können, weglassen, schnell diese 7 Sachen packen und sind bereit, was zu leisten. Auch auf dem NTC-Camp, auf dem Camp sieht man, dass auch die Campleitung und die Campwart und alle, die da dabei sind, das sind Leute, die wirklich bereit sind, sich zu opfern für die Kids. Und in erster Linie im Namen Jesus sind die bereit, das alles hinterzulassen und Zeit zu investieren in solche Sachen. Ja, jetzt nochmal zurück zu meiner Aussage, dass ich schwere Sprache habe und schwere Zunge. Der Gott hat zum Mose gleich gesagt, gell, ich bin bei dir, ich bin deine Zunge und was du nicht kannst, kann dein Bruder Aaron. Ich habe zwar keinen Bruder, aber ich habe eine Geistesschwester, das ist die Lea, dann übergebe ich weiter. Sie ist begabt.
Na, mal schauen, ob ich keine schwere Zunge habe. Mal kurz zu meiner Person. Ihr hört es jedes Jahr wieder, aber vielleicht sind ja neue dabei. Ich bin seit jetzt dem 13. Jahr Ranger, also 12 ganze Jahre und jetzt kommt das 13. dazu. 10 Jahre davon habe ich mich regelrecht bedienen lassen. Ich war Teamkind und bin erst bei den Startern gewesen, dann bei den Kundschaftern, dann bei den Pfadfindern, dann bei den Pfadrangern. Und dann hört es eigentlich auf mit dem Bedienen lassen. Dann sagen sie, jetzt war es lang genug da, jetzt musst du auch mal dienen. In meinem Fall habe ich das sehr gerne getan und bin jetzt seit dem 3. Jahr Leiterin und darf jetzt dienen sozusagen, werde aber auch noch regelmäßig bedient. Diese Bundeslade, von der wir immer wieder reden, hat einen ziemlich hohen Stellenwert für die Israeliten gehabt. Ich habe sie euch deswegen auch einmal kurz hier abbilden lassen. Genau. Sieht jetzt ganz viel aus. Das Wichtigste für mich ist eigentlich nur dieses Rechteck oder das schon fast Quadrat in dem großen Rechteck drinnen. Und zwar da der obere Teil. Das ist nämlich das Allerheiligste. Das Allerwichtigste, könnte man es auch sagen. Da drin ist die Bundeslade mit einer Deckplatte. Und das Allerheiligste ist von dem anderen Raum mit einem Vorhang getrennt. Das ist wichtig, damit ihr gleich meine Ausführungen versteht. Diese Bundeslade war deswegen so unglaublich wichtig für die Israeliten, weil das die einzige Möglichkeit war, mit Gott in Kontakt zu kommen und für Sühne zu beten und sich die Sünden vergeben zu lassen. Und das Ganze konnten sie dann wiederum nur einmal im Jahr machen. Und zwar nicht alle, die dann reinspazieren können, und da gibt es einen Zeitplan, alle 2 Minuten kommt jemand Neues rein. Eine Person durfte rein. Eine einzige. Aaron. Dieser Tag, an dem er da rein durfte, wird Versöhnungstag genannt und der wird im 3. Mose Kapitel 16 beschrieben. Und in diesem ganzen Prozess, um für Sühne zu beten, beziehungsweise sich die Sünden vergeben zu lassen, sind 5 Tiere involviert. Ich habe die euch einmal auch hier abgebildet. Wir haben eine Unterscheidung zwischen Aaron und seiner Familie, die ein eigenes Sündopfer haben, einen jungen Stier, und ein eigenes Brandopfer, den Schafbock. Und dann haben wir die Reste Israeliten und die haben 2 Ziegenböcke als Sündopfer und einen Schafbock wiederum als Brandopfer. Die Bilder bleiben, müsst ihr euch nicht sofort merken. Zu Beginn dieses ganzen Ablaufes zog sich Aaron heilige Gewänder an, aus Leinen, die speziell für diesen einzigen Tag waren. Bevor er aber die anziehen durfte, musste er sich selber waschen und sich selber reinigen. Danach brachte er die 2 Ziegenböcke, die als Sündopfer für die Israeliten ausgesucht wurden, vor den Eingang des Zeltes der Gottesbegegnung. Dann wurde per Los entschieden, welcher dieser 2 Ziegenböcke für Jahwe und welcher für Azazel bestimmt ist. Azazel ist eine teuflische Macht oder ein Eigennamen für eine teuflische Macht. Mit glühender Kohle und einer Weihrauchmischung bewaffnet ging er dann in den Raum innerhalb des Vorhangs, sprich in das Allerheiligste, das Allerwichtigste der Stiftshütte. In diesem Raum mischte er dann den Weihrauch und die Kohlen, damit der entstehende Rauch, die Deckplatte, die sich im Allerheiligsten befindet, verhüllt wird. Würde er diesen Schritt auslassen, würde er nicht die Deckplatte verhüllen, würde er beim Anblick Jahwes sterben, weil er es nicht aushalten könnte. Nun besprengte er mit dem Blut des jungen Stiers, der für ihn war, also dem Sündopfer, die Deckplatte in Richtung Osten und 7-mal den Boden vor der Deckplatte. Das gleiche machte er mit dem Blut des Ziegenbockes, der per Los für Jahwe entschieden wurde oder zugeteilt wurde. Wieder sprengte er das Blut 7-mal. Außerdem wurde das Zelt der Begegnung der gleichen Prozedur unterzogen. Auch hier wieder jeweils 7-mal mit den 2 Blutarten. Als letztes wurde dann der Altar von den Unreinheiten der Israeliten gereinigt und geheiligt, indem die Hörner des Altars sowohl mit dem Blut des Stiers als auch mit dem Blut des Ziegenbocks bestrichen und der Boden wieder 7-mal besprengt wurde. Nachdem Aaron die Sühnehandlung sowohl für das Heiligtum als auch das Zelt der Begegnung als auch den Altar vollzogen hatte, wurde der Ziegenbock, der für Azazel bestimmt worden war, hereingeholt. Azazel, wie gesagt, ist wieder der Eigenname für die teuflische Macht. Dieser Ziegenbock wurde dann zum Sündenbock der Israeliten, indem Aaron alle Sünden und Schuld der Israeliten über den Bock bekannte. Dieser Sündenbock wurde dann von einem ausgewählten Mann in die Wüste vertrieben. Nachdem das geschehen war, sollte Aaron dann die heiligen Gewänder ausziehen und wieder ablegen und sich waschen und dann wieder die eigene Kleidung anziehen. Zum Schluss brachte er noch das Brandopfer für sich und die Israeliten dar. Der Mann, der den Ziegenbock bzw. Sündenbock in die Wüste trieb, musste, bevor er wieder ins Lager durfte, seine Kleidung waschen und sich mit Wasser übergießen. Und die Reste, die von den Sündopfern übrig blieben, mussten letztendlich noch verbrannt werden, sodass nichts mehr übrig war. Derjenige, der das wiederum tat, musste sich auch wieder reinigen, bevor er zurückkommen durfte. Ganz ehrlich, wer von euch ist denn bis zu dem Punkt mitgekommen? Ich nicht. Nur weil es da steht, aber ansonsten bin ich nicht mitgekommen. War ganz schön kompliziert, das Ganze. Mit sehr viel Waschen verbunden, mit sehr viel, ja, ganz genauen Regeln. Sie hatten regelrecht Angst, dass sie irgendwas von dem Schlechten mit reinbringen würden und wieder rausbringen würden. Und sie hatten ganz tolle Angst. Und das berechtigt war, wenn etwas bei dieser Prozedur schief ging und jemand was falsch gemacht hat, ungereinigt in das Anblick des Jahwes kam, starb er. So geschehen zweimal beschrieben, zum Beispiel in der Bibel, mit den Söhnen Aarons, derjenige, der dann immer wieder rein durfte. Die hatten keine Ahnung oder vielleicht wussten sie es und wollten sich trotzdem da reinbegeben und dachten, sie schaffen das schon, sind beide verstorben. Haben sich beide nicht genügend gereinigt, haben nicht das Anblick Jahwes bestehen dürfen können. Diesen Versöhnungstag durften sie, wie gesagt, nur einmal im ganzen Jahr begehen. Nur einmal im ganzen Jahr durften sie unter einem immensen Aufwand Sühne für ihr Volk erwirken. Und das Beste bei der ganzen Geschichte war, dass trotz aller Bemühungen die Sünde des Volkes nur überdeckt wurde, nicht reingewaschen. Wisst ihr, wenn ich mir meiner Sünde bewusst bin, ganz genau weiß, dass ich Blödsinn gebaut habe, dann plagt mich durchgängig ein schlechtes Gewissen. Ich fühle mich überhaupt nicht gut und würde am liebsten alles rückgängig machen. Und wenn ich versuche, dieses Gefühl zu unterdrücken, dann plagt es mich so lange, bis es hervorbricht. Bin ich dann demütig genug, dann gehe ich zu Gott, meinem Vater, und bitte ihn um Vergebung. Und was macht er denn? Er vergibt mir und nimmt mir meine Schuld von meinem Herzen, wäscht es rein. Und nein, ich meine damit nicht, dass er es überdeckt oder einen Sündenbock auferlegt und es dann bei der nächsten Gelegenheit wieder hervorkramt und sagt, du, erinnerst du dich eigentlich noch daran, Lea? Da hast du jedes und dieses getan. Schämst du dich deswegen gar nicht mehr? Fühlst du dich denn gar nicht mehr schlecht? Ich meine die Art von Vergeben, die endgültig ist. Die Art, bei der Gott meine Sünde vergisst, mich reinwischt. Die Art von Vergebung, die mir dann meistens viel zu einfach, viel zu schnell, viel zu unkompliziert ist. Deswegen zu schnell, weil ich mir dann selber meist noch nicht vergeben habe und er es schon längst getan hat. Ja, manchmal überrumpelt mich Gott mit seiner Art des Vergebens. Und wenn ich diesen Vorgang des Vergebens meiner Sünden jetzt vergleiche mit dem Versöhnungstag, dann fallen mir schnell viele Unterschiede auf. Ich habe da definitiv nicht meine besten Klamotten an und gehe vorher schnell noch unter die Dusche, um mich zu reinigen. Wenn Gott mal Pech hat, dann sitze ich da auch im Schlafanzug und mit ungekämmten Haaren. Ich warte in der Regel nicht auf einen ganz bestimmten Tag, um dann die Sühne für alle meine Schuld zu erwirken. Geschweige dessen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr alles merken könnte. Ich muss auch nicht bis zu einem bestimmten Tag das schlechte Gewissen ertragen, das mich plagt, sondern kann es sofort loswerden. Und ich bringe definitiv nicht ein Sündopfer oder ein Brandopfer. Und. Damit könnte ich wahrscheinlich ewig weitermachen. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen mir und den Israeliten? Bin ich irgendwie besser und ich kann es deswegen so einfach vor Gott kommen? Und warum wird meine Sünde nicht nur überdeckt, sondern reingewaschen? Warum sterbe ich nicht, wenn ich vor ihn komme? Wisst ihr, der einzige Unterschied zwischen mir oder euch und den Israeliten ist Jesus. Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, der uns eine Brücke gebaut hat zu Gott, der es mir ermöglicht, in jedem Zustand zu Gott zu kommen. Als ich auf dem Camp dieses Kapitel mit dem Versöhnungstag gelesen habe, ist mir zum ersten Mal nicht nur aufgefallen, wie unglaublich aufwendig das gewesen sein muss, sondern, und das ist mir so viel wichtiger, was ich für ein riesengroßes Glück habe, Jesus als meinen Retter zu haben. Ja, manchmal würde man sich vielleicht eine Möglichkeit wünschen, selber etwas für die Beseitigung meiner Sünden zu tun zu können, sich nicht so klein vorzukommen, nicht so ohnmächtig, sondern dass man mit eigener Kraft alles wieder gut machen kann. Wie ich eben schon sagte, ich glaube, mir würde einiges leichter fallen, mir zu vergeben. So nach dem Motto, jetzt habe ich so und das und jenes getan und so viel getan, jetzt bin ich bereit, dass es mir vergeben wird. Ich glaube, dann steht manchmal Gott da und denkt sich, liebe Lea, du warst jetzt schon 1000 Mal bei mir wegen genau dieser gleichen Sünde. Wird es nicht mal an der Zeit, dass du sie dir auch selber vergibst? Aber wenn du möchtest, ich vergebe sie dir wieder. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich nicht selber eine Möglichkeit habe, außer zu ihm zu kommen, bin ich ganz froh, dass ich nicht bei dem Versuch, Sühne zu erlangen, sterben kann, 5 Tiere brauche und auf einem ganz bestimmten Tag warten muss. Ja, dass ich keinen Sündenbock mehr brauche, auf den ich all meine Sünden verlagern kann, sondern dass ich immer wieder kommen darf, zu jeder Tages- und zu jeder Nachtzeit und einfach um Vergebung bitten kann. Diesen Gedanken wollte ich mit euch teilen, weil ich finde, dass wir uns manchmal unserem Luxus nicht unbedingt immer bewusst sind. Mir war es nicht bewusst, ich kannte das Kapitel vor dem Camp nicht. Ich wusste nicht, was für ein Riesenaufwand es für die Israeliten war, zu ihrem Gott zu kommen. Und auch nicht bei jeder durfte das. Es gab eine Person und das Volk war groß. Und ich bin froh, dass ich den Luxus habe und den habe ich mir selber nicht verdient, jeden Tag zu ihnen kommen zu dürfen, zu jeder Tages- und Nachtzeit.